Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 60 des NBA-Podcasts hier at Swish. Ihr wisst es ja bereits, die zweite Runde der NBA-Playoffs ist voll am Laufen und eine Serie ist bereits durch. Das sind einmal die Phoenix Suns, die sich jetzt mit 4:0 gegen die Denver Nuggets durchgesetzt haben, aber drei Serien stehen eben noch 2:2 und um eine kümmern wir uns jetzt gleich besonders stark. Welche das ist und warum, das erfahrt ihr gleich. Viel Spaß bei dieser Folge. Here it's Swish. Drei Serien stehen 2:2 und ich musste mich jetzt natürlich für eine erstmal entscheiden, über die ich heute reden möchte, und ich habe mich entschieden für Philadelphia 76ers gegen Atlanta Hawks. Jetzt sind wahrscheinlich einige von euch schon auf den Barrikaden und sagen, was, wie kannst du ausgerechnet diese Serie nehmen und nicht die anderen beiden, warum denn nicht Jazz gegen Clippers oder dann eben noch die Nets gegen die Bucks oder andersrum Bucks gegen Nets. Ganz einfaches Thema, ich habe Punkt 1 von den Sixers gegen den Hawks bislang drei Spiele komplett gesehen, komplett live, von dem letzten zumindest die Highlights nochmal geschaut, von den anderen habe ich eben noch nicht ganz so viel gesehen. Punkt 2, das ist einfach die Serie, wo ich mich einfach am meisten auf was festlegen kann. Warum? Ganz klar, bei den Brooklyn Nets ist einfach gerade so dieses Verletzungsding so ein ganz großer Punkt. Wir haben einmal Kyrie Irving und James Harden, wo wir bei beiden nicht wissen, wann sie wieder zurückkommen. Kyrie Irving wird jetzt auf jeden Fall Game 5 verpassen, was heute Nacht stattfindet. Bei James Harden halten sich die Nets ja irgendwie ganz schön dolle bedeckt. Also auch da wissen wir einfach noch nicht ganz genau, wann er wieder zurückkommt und dementsprechend kann ich nicht so gut über diese Serie dann reden, wenn eben diese Spieler nicht da sind, beziehungsweise wenn ich nicht weiß, ob sie da sind. Ich werde es jetzt trotzdem nochmal kurz mit anreißen, jetzt hier ganz am Anfang. Denn für mich, wenn beide nicht fit sind, also wenn Kevin Durant quasi alleine spielt mit dem Supporting Cast der Brooklyn Nets, dann setzen sich für mich die Milwaukee Bucks durch. Entweder in 6 oder in 7, da habe ich mich tatsächlich noch nicht so ganz darauf festgelegt, aber wahrscheinlich sogar eher in 6. Denn Kevin Durant kann nicht die ganze Offensive alleine laufen. Ich finde, das hat man im letzten Spiel sehr, sehr gut gesehen. Ab der zweiten Hälfte, als dann eben Kyrie Irving sicher draußen war, lief einfach nicht mehr so viel. Kevin Durant musste sehr, sehr viel mit alleine machen. Von den anderen Spielern kommt dann einfach auch zu wenig Kreation für andere Spieler. Da fehlt eben dann nochmal so ein Point Guard, der eben die Mitspieler sehr, sehr gut nochmal mit einsetzen kann und zur Not auch selber nochmal mit scoren kann. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass Kevin Durant in dieser Serie gegen die Milwaukee Bucks quasi alleine eine Chance hätte. Die andere Serie, die wir ja noch hätten, wäre dann Jazz gegen Clippers. Warum nehme ich denn die nicht? Ganz einfach, ich glaube, dass diese Spiele oder dass diese Serie so rum in 7 Spiele geht und dass wir da dann richtig schön am Samstag nochmal mit drüber quasseln können. Das Gute ist jetzt gerade am Samstag, sind gerade alle Spiel 6 sind durch. Das heißt also, wir können dann gucken, entweder die Serien sind natürlich dann vorbei oder die Serien gehen dann in ein Game 7 und dann kann ich wunderbar über alle drei Serien so ein kleines bisschen parallel nochmal mit berichten. Je nachdem, wie die anderen Serien dann laufen oder ausgegangen sind, werde ich mir natürlich dann aber auch eine da rausnehmen, über die ich dann genau berichten werde. Heute sind es jetzt gerade eben für mich die Sixers und die Hawks. Und zwar, weil ich denke, dass die Philadelphia 76ers dieses Ding in 6 gewinnen. Jetzt könntet ihr eigentlich gerade auch schon ausmachen, denn ihr habt jetzt gerade den Plot, habt ihr quasi jetzt gerade schon rausgehört aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem nochmal kurz mit dran, denn ich würde euch gerne erklären, warum. Punkt 1 ist natürlich erstmal extrem wichtig, die Fitness von Joel Embiid. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Man hat ganz klar gesehen, dass er jetzt gerade im Spiel letzte Nacht, was sie ihm verloren haben, einfach nicht fit war. Er hatte riesengroße Probleme. Er hatte irgendwie was mit dem Rücken am Anfang. Dann hat er sich die ganze Zeit noch ans Knie noch gefasst und hat es einfach nicht geschafft, so richtig diesem Spiel offensiv seinen Stempel auszudrücken. Das zeigen auch ganz klar seine Quoten. 4 von 20 aus dem Feld. Ich denke, das sagt schon einiges darüber aus, wie das jetzt gerade eben lief für Joel Embiid, denn eigentlich ist er einfach ein unfassbar effizienter Spieler, logischerweise. Allein schon durch seine Größe kann er eben sehr, sehr viel wettmachen. In den Playoffs holte er einfach insgesamt 27,4 Punkte und das bei 52,3% aus dem Feld. In diesem Spiel war es jetzt eben viel, viel schwerer jetzt gerade für ihn. Er kam am Ende nur auf 17 Punkte. eben bei sehr, sehr schlechten Quoten aus dem Feld und auch nur 1 von 4 von der Dreierlinie. Die 8 Freiwürfe, die er genommen und getroffen hat, retten ihm dann nochmal so ein kleines bisschen den Arsch, dass das eben nicht ganz so schlimm aussieht. Dazu natürlich noch, was man jetzt hier aber auch nochmal mit erwähnen muss, 21 Rebounds und ich finde auch trotzdem noch eine ordentliche Defense, auch wenn da jetzt gerade am Ende kein Steal und kein Block steht, hat er es trotzdem sehr, sehr gut geschafft, die Wurfversuche der Hawks gerade am Ring schon gut schwer zu machen und hat trotzdem für mich zumindest defensiv nochmal eine gute Leistung gezeigt. Offensiv, finde ich, hat man einfach ganz, ganz klar gesehen, dass Joel Embiid nicht richtig fit ist und das ist eben der absolute X-Faktor in diesem Team, denn wenn er spielt, dann bekommt er eben auch sehr, sehr oft nochmal mit dem Ball und dann muss er eben auch irgendwie versuchen, nochmal was zu kreieren aus dem Post, aus der Mitteldistanz, auch von draußen. Da geht ja an sich sehr, sehr viel, gestern ging eben nichts und dementsprechend haben die Sixers das Spiel verloren. Sie haben das Spiel aber eben auch nur mit 3 Punkten verloren und das ist jetzt gerade auch eben das, wo ich mir auch schon wieder denke, ja, wie sollen denn bitte die Hawks das schaffen, dieses so ein Spiel nochmal mit zu wiederholen? Du hast einfach als Topscorer des Gegners hast du Tobias Harris mit 20 Punkten, dann hast du nur 17 für Joel Embiid, 17 für Seth Curry, dann 11 für Simmons und 10 für Korkmaz. Das heißt also, du hast nur 5 Spieler, die über 10 Punkte gescored haben und der Beste war eben Tobias Harris mit 20. Das wird einfach bei den 76ers nicht so oft mit vorkommen, dass du quasi diese Chance hast, dass du sie so extrem mit eingrenzen kannst. Und genau da sehe ich eben so dieses Riesenproblem. Auf der anderen Seite hast du selber Trae Young, der 25 Punkte auflegt, auch er übrigens mit sehr, sehr schwachen Wurfquoten, was aber gerade an seinem Anfang lag, wo er, glaube ich, 0 von 6 stand oder zumindest 0 von 5. Am Ende ist es für ihn 8 von 26, das sind 31%, nicht mal ganz. Dazu noch 3 von 11 Dreier, auch das nicht so wirklich doll. 6 von 8 Freiwürfe. Und auch hier direkt am Anfang schon 2 versemmelt, dann die restlichen 6 alle getroffen. Man hat dann auch klar gesehen, dass er anscheinend irgendwas mit der Schulter hatte. Hatte da auch so ein Kinesio-Tape auch mit drauf. Und vor allem jedes Mal, wenn er einfach auf der Bank saß, hat er einfach so eine Art, ja, Schärpe, sage ich jetzt gerade mal, bekommen. So eine richtig schöne Stabilisation, die da irgendwie die Schulter ein kleines bisschen unterstützt hat. Am Ende hat er es dann aber eben geschafft, dann nicht nur seinen eigenen Abschluss zu suchen, sondern vor allem 18 Assists zu spielen. Geteiltes Career High, also extrem, extrem stark, was Trae Young trotzdem offensiv gemacht hat und das, obwohl sein Wurf nicht gefallen ist. Er hat es einfach geschafft, sich sehr, sehr gut auf diese Verteidigung mit einzustellen, hat eben gestern gezeigt, hier Jungs, ich bin da, auch wenn ich nicht extrem gut aus dem Feld treffe. Wer das am Anfang eigentlich gemacht hat, das war Bogdan Bogdanovic, der jetzt am Ende auch 22 Punkte aufgelegt hat. Am Ende trotzdem nur 9 von 24 aus dem Feld und 4 von 13 Dreier, aber lasst euch davon bitte nicht trügen. Kurz nach der Pause stand er dann noch bei 7 von 15. Am Ende hat er dann ganz schön viele Dreier irgendwie dann daneben geworfen und dementsprechend sieht die Quote jetzt gerade nicht so doll aus. Ansonsten würde ich gerne John Collins nochmal mit hervorheben. 14 Punkte, 12 Rebounds, klingt jetzt erstmal nicht so wirklich überragend, aber da waren teilweise richtig, richtig starke Dinger mit dabei, richtig gute Dunks, ich glaube insgesamt 3 Stück und auch einfach nochmal so ein Energy-Player. Defensiv nochmal einen richtig, richtig geilen Block nochmal rausgeknallt. Gegen Tobias Harris war es, glaube ich, und einfach nochmal so ein richtiger Energy-Guy, der sowas nochmal mit rausbringt. Auch Clint Capella, defensiv gute Defense gegen Joel Embiid, offensiv zumindest 12 Punkte geholt, insgesamt nochmal 13 Rebounds eingetütet, kann man nicht drüber meckern. Und dann noch Kevin Huerter, ja, 10 Punkte, 4 von 10 aus dem Feld, 2 von 5 von draußen, völlig in Ordnung, nicht wirklich überragend. Gucken wir uns jetzt aber trotzdem nochmal so die restliche Serie jetzt gerade nochmal mit an und was jetzt gerade dieser Ausgleich nochmal mit bedeutet. Wir haben natürlich das erste Spiel, was die Atlanta Hawks mit 128 zu 124 für sich entschieden haben. Woran lag das? Trae Young. 35 Punkte, ich glaube schon 20 in der ersten Hälfte und einfach unfassbar effizient in diesem Spiel. Und trotzdem wurde es am Ende richtig, richtig knapp. Wie gesagt, 128 zu 24. Da übrigens auch nochmal Joel Embiid mit 39 Punkten. Hat also auch nochmal gezeigt, dass er gegen die Atlanta Hawks sehr, sehr gut scoren kann, wenn er darauf Bock hat. Spiel 2 gab es eine sehr, 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 sehr wichtige Veränderung, die ich jetzt auch hier nochmal mit nennen möchte. Doc Rivers hat im ersten Spiel noch Danny Green auf Trae Young noch drauf gehabt als Verteidiger. Und natürlich ist Danny Green guter Verteidiger und das sage ich auch immer wieder, dass er extrem wichtig ist, auch für ein Championship-Team. Das stimmt, aber er ist eben nicht der beste Individualverteidiger bei den 76ers. Und dann hat Doc Rivers auch die komplett richtige Anpassung getroffen. Ben Simmons deckt Trae Young und das hat einfach extrem gut funktioniert. Und vor allem, wenn dann Ben Simmons auf der Bank war, dann hat diesen Job Matisse Thybulle bekommen. Einen der besten Perimeterverteidiger finde ich jetzt schon in der NBA, der auch einfach so extrem, extrem gute Blocks und Steals nochmal mitholt. Auch so ein bisschen unkonventionelle Defense spielt und dadurch eben sehr, sehr überraschend dann für den Gegner. Gibt es auch nochmal ein schönes YouTube-Video zu. Werde ich euch nochmal verlinken, wenn ich mich gleich noch dran erinnere, dass ich das gesagt habe. Dann seht ihr einfach mal, wie gut dieser Mann wirklich ist defensiv und wie er dich einfach mal ärgert, wenn du gegen ihn Basketball spielen musst offensiv. Dieses Spiel konnten dann die 76ers eben Spiel 2 mit 118 zu 102 gewinnen, also mit 16 Punkten Vorsprung. Auch Spiel 3 ging mit 16 Punkten an die 76ers, nämlich 127 zu 111. Man hat schon gemerkt, okay, Trae Young war zumindest wieder ein bisschen besser als gerade wieder mit drin, als noch in Spiel 2. Da hat er wirklich so schon etwas größere Probleme gehabt, gerade eben am Anfang, um sich so ein bisschen darauf einzustellen. 6 von 16 aus dem Feld, 21 Punkte. Klar, auch trotzdem wieder 11 Assists, weil es einfach mal Trae Young ist, der sowas einfach extrem gut macht. Dann in Spiel 3 hat man aber schon gesehen, okay, er ist schon ein bisschen besser als gerade mit drin im Spiel. Am Ende waren es dann eben 28 Punkte und 8 Assists und vor allem noch mit sehr, sehr guten Wurfquoten, eben 9 von 17 insgesamt aus dem Feld bei 3 von 6 Dreiern, 7 von 8 von der Linie. Also Trae Young hat es trotzdem sehr, sehr gut geschafft, sich mit anzupassen. Und ich finde, das hat er jetzt eben in Game 4 gestern Nacht eben auch nochmal sehr, sehr gut gezeigt, dass er das extrem gut kann. Du hast am Anfang schon gesehen, okay, sein Wurf läuft heute nicht so richtig. Und da gab es für mich eine sehr, sehr bezeichnende Szene. Ich glaube, das war im letzten Viertel. Der Ball kommt auf Trae Young. Er hätte einen relativ freien Dreier und sieht dann aber Kevin Huerter nochmal so ein paar Meter weiter links, nochmal mit ein bisschen mehr Platz. Und anstatt ihn zu werfen, wie er es wahrscheinlich sonst gemacht hätte, wenn er heiß gewesen wäre, dann hätte er den sowas von drauf gejagt. Er sieht aber Kevin Huerter, sieht, dass der nochmal ein kleines bisschen mehr Raum hat, weiß, dass er zumindest ein bisschen besser noch drin war, was den Wurfrhythmus angeht, schmeißt ihm den Ball rüber und Kevin Huerter trifft diesen Dreier. Da hat er mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und das muss ich auch sagen, das macht Trae Young bislang wirklich, wirklich gut. Er sieht, okay, mein Wurf fällt heute nicht, also werde ich jetzt heute eher so dieser Assist-Geber. Natürlich heißt das nicht, dass er überhaupt nicht scored. Das ist auch überhaupt nicht wahr. Natürlich scored er noch und das waren jetzt ja auch am Ende immerhin 25 Punkte, aber es waren eben keine 35, wie zum Beispiel noch im ersten Spiel. Und das waren eben vor allem 18 Assists und die hat er einfach extrem, extrem gut verteilt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fit ist Joel Embiid? Das ist wirklich die absolute Krux, denn bislang in dieser Serie holt er 31 Punkte und 13 Rebounds natürlich. Bei 4,5 Assists, auch defensiv nochmal 1 Steal, 1,8 Blocks. 45% aus dem Feld ist für ihn schon unterdurchschnittlich, auch 33% von der Dreierlinie ist ganz schön wenig. Und trotzdem, für mich ist dieser Mann einfach nicht zu stoppen. Ja, klar, Clint Capella ist ein guter Verteidiger, aber auch wenn ihr mal darauf achtet, immer wenn Joel Embiid in den Post geht, drückt er Clint Capella so ein kleines bisschen mit nach hinten, dann kommt die Hilfe und dann muss Joel Embiid entweder den richtigen Pass finden oder dann eben mit einem Fadeaway irgendwie in die andere Richtung weggehen, also anstatt dann über die linke, vielleicht über die rechte Schulter zur Baseline dann quasi hin, je nachdem von wo dann die Hilfe kommt. Und kann den eben immer noch treffen. Wenn das Doppel nicht kommt, dann muss er einfach Clint Capella in die Zone drücken und muss dann eben diesen Wurf dann auch finishen oder dann natürlich auch dann zur Not den Ball wieder rauskicken, wenn eben dann die Hilfe so ein kleines bisschen später kommt. In Spiel 4 war er jetzt eben schon durchaus aggressiv, also er hat schon versucht, seinen eigenen Wurf zu suchen, aber es ging eben auch sehr, sehr viele seiner Würfe viel, viel zu kurz. Dementsprechend steht dann jetzt auch am Ende, wie gesagt, eine sehr, sehr schlechte Wurfquote, eben mit 4 von 20. Und da muss natürlich Philly nochmal mit dran arbeiten. Und für mich, was auch noch mehr passieren muss, Tobias Harris muss mehr Würfe nehmen. Der Typ trifft in diesem Spiel 8 von 15 aus dem Feld und 2 von 3 seiner Dreier. Und am Ende holt er trotzdem eben dann nur in Anführungsstrichen 20 Punkte, weil er eben nicht mehr bekommt als diese 15 Würfe. Und das, obwohl er sie offensiv trifft. Auch Seth Curry übrigens für mich im letzten Viertel fast überhaupt nicht mehr mit eingebunden, hat dann den letzten Dreier nochmal mitbekommen. Auch da muss ich übrigens nochmal sagen, wenn ihr das Spiel gesehen habt, ich weiß nicht, warum sich Shake Milton so lange Zeit lässt. Die Sixers haben 6 Sekunden Zeit und Shake Milton braucht alleine schon 3, um über die Mittellinie zu kommen. Er hätte auch irgendwie nochmal gucken können, vielleicht hätte er ihn selber sogar werfen können oder hätte irgendwie nochmal andere Optionen nochmal mitbringen können. So hast du wirklich nur gesehen, okay, Shake Milton läuft nach vorne, es gibt einen Block abseits des Balles und Seth Curry nimmt dann direkt den Wurf und es war schon sehr, sehr knapp schon von der Uhr her. Also ich weiß wirklich nicht mal, ob der rechtzeitig nochmal gekommen wäre. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum lässt sich Milton bitte so lange Zeit, um die Mittellinie zu überqueren und warum passiert dann auch so wenig in der Offensive der 76ers, dass wirklich nur ein einziger Block gestellt wird, nur für einen einzigen Spieler. Warum stellt man nicht dann 2 Blöcke und versucht meinetwegen entweder Tobias Harris oder Seth Curry in eine Position zu bringen? So, finde ich, verschwendest du irgendwie so ein kleines bisschen diesen letzten Wurf und die Chance zum Ausgleich. Tobias Harris auf jeden Fall extrem gut. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, warum er so wenig Würfe in diesem Spiel nur bekommen hat. Insgesamt hat er in dieser Serie immerhin 18 Würfe im Schnitt. Jetzt waren es eben nur 15. Im Schnitt holt er auch 23 Punkte. Jetzt waren es eben nur 20. Er trifft 40% seiner Dreier. Er trifft 54% aus dem Feld. Ist unfassbar effizient. Spielt eine extrem gute Serie. Generell extrem gute Playoffs. Und das ist für mich einfach nicht ausreichend. Das reicht mir einfach nicht, was er da jetzt gerade mitnimmt. Und ich sehe auch jetzt gerade, dass ich auf die Playoff-Stats jetzt gerade drauf geguckt habe, nicht mal auf die Serien-Stats. Sorry schon mal dafür, aber das heißt, ihr hattet jetzt gerade schon mal die Playoff-Stats von ihm. Serien-Stats kommen jetzt, 21 Punkte, bei sogar 59% aus dem Feld und 44% Dreier. Das heißt also, er ist in dieser Serie sogar noch effizienter. Er ist noch effizienter, als er es in den Playoffs ohnehin schon ist und trotzdem bekommt er zu wenig Würfe. Das kann für mich nicht wahr sein. Warum bekommt Tobias Harris so wenig Würfe? Er spielt so effizient, wie gesagt, fast 60% aus dem Feld und trotzdem darf er nur so ein paar Mal werfen im Spiel. Das ist doch absoluter Quark. Gib ihm doch bitte einfach mal den Ball. Ich meine, der Typ holt jetzt 21 Punkte im Schnitt. Der könnte dir halt auch locker 25, 26 geben, wenn er die Würfe dazu bekommen würde. Setz ihn einfach viel, viel mehr im Post mit ein. Nutzt doch einfach mal sein Matchup, was er hat, gegen John Collins. John Collins ist ein okayer Verteidiger, aber er ist eben kein guter. Und Tobias Harris ist mindestens ein guter Offensivspieler, wenn nicht sogar ein sehr guter. Und ich finde, das musst du dann eigentlich viel, viel mehr nochmal mit attackieren. Wer mir bei den Hawks übrigens in dieser Serie bislang extrem gut gefällt, ist Bogdanović. Ich glaube, da kann man auch schön nochmal mit drüber reden. Ich habe auch schon vor der Saison gesagt, dass der Mann gut ist. Ich wusste aber nicht, dass er so krass effizient sein kann. Ja, jetzt gerade im letzten Spiel hat er gerade am Ende schon gut abgebaut. Aber 19 Punkte im Schnitt jetzt in dieser Serie bei 41% aus dem Feld und vor allem 36% Dreier lässt sich durchaus sehen. Vor allem eben bei diesen Wurfversuchen, die er hat. Auch John Collins gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, hatte gestern so diese Energy Plays, diese Blocks, diese Dunks. So, er kann sowieso aus der Halle rausspringen, wie er möchte. Hat ja auch schon in Game 1 diesen wichtigen, wichtigen Alley-Oop-Dunk nochmal gehabt, den er bekommen hat von Trae Young, der den irgendwie fast von der Mittellinie in Richtung Ring geschmissen hat. Und John Collins pflückt den dann einfach runter. 16,5 Punkte, 8,3 Rebounds, 55% aus dem Feld und 40% Dreier, hat immerhin schon 10 genommen in dieser Serie, dementsprechend also natürlich 4 getroffen. Spielt auch, wie gesagt, für mich eine gute Rolle. Und auch über Danilo Gallinari kann man nochmal so ein kleines bisschen mit reden. Auch er immerhin 13,5 Punkte, Wurfquoten sind ja okay, also aus dem Feld nur 41% von draußen, aber immerhin 39% und Kevin Huerter überzeugt mich einfach immer mehr. Nate McMillan hat ihn gestern in die Starting 5 geholt anstatt Solomon Hill und er hat mir einfach mal was gezeigt, was ich nicht wusste, was er extrem hat, nämlich einen guten Drive und vor allem einen sehr, sehr guten Floater und Finishes am Ring. Und ich finde, das macht ihn schon zu einem guten offensiven Spieler. Kevin Huerters Problem ist natürlich absolut die Defense, aber das, was er jetzt hier gerade in dieser Serie in der Offense zeigt, ist richtig, richtig stark. Spielt 31 Minuten im Schnitt, holt 12 Punkte und seine Wurfquoten sind überragend. 54% aus dem Feld, 43% von der Dreierlinie und zwar insgesamt 9 von 21, also ist auch nicht so, dass er irgendwie 2 genommen hat und einen getroffen hat oder so ähnlich, sondern der hat schon einiges an Versuchen draufgejagt und trifft sie jetzt bislang auch sehr, sehr gut. Also von daher gefällt mir Kevin Huerter wirklich richtig gut. Es gab auch so eine Szene, ich glaube in der ersten Hälfte war es auch wieder gestern, wo er gegen Furkan Korkmaz war. Der ist jetzt auch kein überragender Verteidiger, aber der Move von Kevin Huerter war extrem gut. Er zieht in die Mitte, macht einen Crossover von rechts nach links, nimmt den Ball direkt auf, geht in den Spin-Move und legt den Ball einfach wunderbar ab. Es war eine richtig, richtig schöne Bewegung, eine richtig gute Aktion. Und Kevin Huerter ist damit jetzt für mich schon über so einem normalen 3&D-Spieler, zumindest was das offensive Skillset angeht. Defensiv ist er natürlich nicht annähernd da, aber eben offensiv, weil er eben diesen Drive nochmal mitbringt. Und das finde ich bislang extrem gut. Das ist natürlich auch Clint Capella, denn seine Defense gegen Joel Embiid sieht meistens sehr, sehr gut aus. Natürlich braucht er Hilfe gegen Joel Embiid, aber ich denke mir, welcher andere Big Man bräuchte die denn jetzt gerade bitte nicht? Die einzige Chance wäre, dass du Joel Embiid gegen Joel Embiid stellst. Das wäre vielleicht noch ganz okay. Dann hättest du vielleicht noch so mal einen Körper, den du nochmal mit dazwischen stellen kannst. Offensive und defensive Qualität. Aber jeder andere Big Man wird von Joel Embiid sowas von dominiert. Vielleicht Rudy Gobert noch nicht, der zumindest von der Länge her auf jeden Fall nochmal mithalten kann. Aber auch hier ist Joel Embiid halt körperlich nochmal ein bisschen im Vorteil. Einfach nur, weil er nochmal ein bisschen schwerer ist, ein bisschen breiter ist und Gobert nochmal mit reindrücken kann. Zudem hat er natürlich auch nochmal so diesen Wurf von draußen und Rudy Gobert fühlt sich jetzt an der Dreierlinie nicht so wirklich wohl als Verteidiger. Ansonsten würde ich nochmal rüber switchen zu den Philadelphia 76ers, denn auch hier gibt es noch einige Spieler, über die wir noch reden müssen. Seth Curry Übrigens so ein kleines bisschen ähnlich wie Tobias Harris, würde ich sagen. Aber Seth Curry ist jetzt eben auch nicht der Typ, der einfach mal 15 Mal pro Spiel drauf wirft normalerweise. Jetzt insgesamt in den Playoffs nimmt er 12 Würfe pro Spiel, trifft davon 56% von seinen Dreiern, sogar 45,5%. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Jetzt in dieser Serie gegen die Hawks ist das Ding, er trifft halt sogar noch besser. Und das ist halt so absolut crazy. 60% aus dem Feld und 57,7% seiner Dreier. Wie gesagt, es ist immer nicht so leicht, ihn halt irgendwie mit einzubinden. Klar, er kann sich auch ab und zu mal selber einen Wurf kreieren, aber er ist jetzt halt auch kein Steph Curry, der jetzt halt einfach wirklich pro Spiel 30 Mal werfen kann und dann seine Quote so halten kann. Zumindest nicht dauerhaft, nicht konstant. Trotzdem bringt er dir einfach nochmal richtig schöne 18 Punkte nochmal mit rein, 2,5 Rebounds, 2,5 Assists. Problem ist natürlich, er ist defensiv schon durchaus ein bisschen anfällig, wie ja auch sein Bruder. Allerdings bringt er dir halt offensiv schon Produktion, aber halt nicht annähernd auf dem Level, wie es natürlich jetzt gerade ein Steph jetzt gerade zum Beispiel macht. Muss er ja auch nicht sein. Er ist halt eigentlich gerade nur dafür da, einfach nochmal so ein kleines bisschen Offense nochmal mit reinzubringen. Das macht er sehr, sehr gut. Gerade eben, wenn er so diese Catch-and-Shoot-Situation hat, kann er die sehr, sehr gut mit ausnutzen. Man sieht jetzt aber auch, wenn er im 1 gegen 1 steht und man Stepback nehmen muss oder einen Mitteldistanzwurf, dann trifft er die schon sehr, sehr ordentlich. In dieser Serie auch sehr, sehr effizient. Und da wird es dann natürlich sehr, sehr schwierig, ihn zu verteidigen. Und er ist einfach so genau dieser Spieler, der den 76ers in den letzten Jahren nochmal mit gefehlt hat. Einfach nochmal ein Typ, der den Floor nochmal richtig schön breit auseinanderzieht, der richtig schön viel Platz nochmal mit in der Zone schafft, eben für die anderen Spieler. Unter anderem natürlich nochmal mit für Ben Simmons. Bei ihm müssen wir vor allem über eines reden, Freiwürfe. Die Freiwürfe von Ben Simmons können wirklich irgendwann diese 76ers nochmal mit töten. Jetzt gerade in dieser Serie gegen die Hawks vielleicht noch nicht, weil die Sixers für mich immer noch zu stark sind für die Atlanta Hawks, zumindest wenn Joel Embiid fit ist. Das ist ja immer so dieses kleine Ding bei den 76ers. Man muss ja immer noch sagen, wenn Joel Embiid fit ist. Aber Ben Simmons, ich meine, stell mir das jetzt gerade vor, die spielen jetzt in den Eastern Conference Finals. Egal jetzt gerade, ob gegen die Bucks oder gegen die Nets, spielt jetzt gerade für mich keine Rolle. Das Spiel ist knapp und am Ende faulen sie einfach nur noch Ben Simmons und der trifft einfach aktuell 32% seiner Freiwürfe in dieser Serie. Genau gesagt 8 von 25 und das ist natürlich unfassbar heftig. Er zieht die zweitmeisten Freiwürfe der Sixers in dieser Serie. Joel Embiid hat übrigens über 55 oder hat 55 übertrieben krass. Aber Simmons hat eben schon 25 und er hat bislang nur 8 davon getroffen. Das ist natürlich unfassbar schlecht. 32%, das ist schon für eine Dreierquote ziemlich unterdurchschnittlich. Also wenn du 32% deiner Dreier triffst, sagen schon alle, Bro, vielleicht solltest du die lieber nicht nehmen. Lass die mal lieber weg, so nimm die mal nicht so oft. Und bei Ben Simmons sind es halt einfach mal die Freiwürfe und das ist so, so, so bitter, denn wie gesagt, es kann ihnen noch extrem auf die Füße fallen, wenn sie wirklich Pech haben. Das wäre so, so hart für diese 76ers, wenn es dann wirklich am Ende richtig, richtig knapp wird und dann musst du aber deinen besten Verteidiger in Ben Simmons eben rausnehmen, einfach nur, weil er keine Freiwürfe trifft und einfach offensiv zu wenig Spacing dir damit reinbringt. Das wäre natürlich schon extrem bitter. Auch über Shake Milton würde ich gerne nochmal mitreden, denn der macht jetzt gerade genau das, was er machen soll, nämlich Offense von der Bank, kommt rein, trifft seine Würfe und geht wieder auf die Bank. Finde ich einfach überragend. 13 Minuten, 7 Punkte, 50% aus dem Feld, 67% seiner Dreier trifft er bislang in diesen Playoffs, in dieser Serie. Also das macht er extrem gut, hat auch Spiel 2 so ein kleines bisschen mit entschieden, hatte jetzt auch in Spiel 4 nochmal so eine Phase, wo er glaube ich 8 Punkte hintereinander mit eingetütet hat. Und dadurch die 76ers nicht nur im Spiel gehalten hat, sondern sogar, glaube ich, wieder nach vorne gebracht hat. Und auch Dwight Howard macht extrem viele gute Sachen, kommt rein, trifft einfach mal ganz entspannte 82% seiner Würfe in dieser Serie. 6,3 Punkte, 6,5 Rebounds, extrem stark, was Dwight Howard macht. Auch hier dieser Energy-Guy, der einfach nochmal von der Bank nochmal mit reinkommt. Der auch von der Bank eine gute Stimmung verbreitet, der immer dabei ist zu motivieren. Und das finde ich einfach extrem cool. Und natürlich will ich jetzt hier auch nochmal über Matisse Thybulle reden, denn wie gesagt, ich finde diesen Mann einfach mal überragend. Er ist jetzt im All-NBA Second Team Defensive All-NBA, im All-Defensive Second Team, das ist glaube ich die richtige Aussage, so nennt man das. 52,6% trifft jetzt gerade aus dem Feld, 33% seiner Dreier, holt einfach mal 6 Punkte. Und das ist für Matisse Thybulle schon wirklich gut, wenn er 53% aus dem Feld trifft und immerhin 33% seiner Dreier, dann reicht das absolut aus. Er ist halt ein 3-and-D-Guy, bei dem halt die 3 eher ein bisschen kleiner geschrieben wird, das D dafür aber umso größer. Und umso mehr er natürlich offensiv produziert, umso länger kannst du ihn natürlich auch nochmal mit auf dem Feld lassen, denn logischerweise nimmt er dir normalerweise schon was weg in der Offensive. Du kannst normalerweise Matisse Thybulle einigermaßen frei stehen lassen an der Dreierlinie, wenn du ihm jetzt gerade keinen freien Zug jetzt gerade zum Korb gibst, denn eine Athletik hat der Mann schon. Aber er ist jetzt halt kein wirklich, wirklich krass gefährlicher Dreier-Shooter. Aber wenn er jetzt zumindest anfängt, die so einigermaßen regelmäßig zu treffen, einen von drei ist ja schon mal in Ordnung. In dieser Serie sind es gerade immerhin insgesamt 4 von 12. Muss er zumindest schon mal dafür sorgen, dass der Gegner ihn nicht komplett frei stehen lassen kann, sondern zumindest so leicht nochmal bei ihm bleiben muss. Und dafür hast du dann schon wieder viel, viel mehr Raum, natürlich in der Mitte, für dann eben Joel Embiid, für Tobias Harris, für Ben Simmons und so weiter und so fort. Und vor allem, wie gesagt, du kannst ihn einfach defensiv nochmal mit länger drauflassen. Und jede Minute, die du Matisse Thybulle defensiv länger drauflassen kannst, ist für dich in der Defense ein Win. Das Problem ist halt, es kann halt passieren, dass wenn er dir in der Defense das, was er dir gibt, kann er dir halt in der Offense wieder wegnehmen, wenn er eben offensiv nicht produziert und quasi von den anderen Spielen einfach nur mit ignoriert werden kann. Dann spielst du einfach ein offensives 4 gegen 5. Das ist relativ schwer. Würde ich jetzt persönlich auf Dauer nicht so geil finden. Aber wie gesagt, wenn er es schafft, defensiv oder offensiv seine Würfe so gut zu verwandeln und trotzdem nochmal zumindest ein bisschen nochmal mit zu produzieren, dann reicht es schon völlig aus, dass du ihn defensiv oder insgesamt länger spielen kannst. Und dann hast du einfach einen extrem guten Verteidiger, den du nochmal mit mehr auf dem Feld hast. Kommen wir jetzt mal zum Fazit zu dieser Serie. Bislang steht die Serie jetzt gerade 2-2. Wir haben natürlich in Spiel 1 ein überragendes Spiel von Trae Young gehabt. Dann hatten wir 2 Spiele von den 76ers, wo sie aussahen wie der ganz, ganz klare Sieger in dieser Serie. Und jetzt haben wir aber jetzt gerade in Spiel 4 den Heimsieg jetzt gerade der Atlanta Hawks. Durch ein schwaches Spiel von Joel Embiid und trotzdem ist das eben sehr, sehr knapp. Und das ist auch hier wieder für mich so dieser Faktor. Du hast am Ende dein Topscorer bei den 76ers mit 20 Punkten, mit Tobias Harris. Alle anderen sind drunter. Joel Embiid zum Beispiel jetzt gerade nur mit 17, Ben Simmons zum Beispiel nur mit 11. Trotzdem verlierst du das Spiel nur mit 3. Und das, obwohl Trae Young 25 Punkte und 18 Assists holt und Bogdanovic auch nochmal 22 Punkte mit einstreut. Am Ende kann es dann eben trotzdem mit einem letzten Wurf, der fällt, sogar in die Verlängerung sogar gehen, in die Overtime. Und das ist halt das, was mir schon trotzdem ein klares Verhältnis jetzt gerade schon gibt. Du hast 2 Siege für die 76ers mit jeweils 16 Punkten. Du hast 2 Siege für die Hawks, einmal mit 4 in Spiel 1 und jetzt einmal mit 3 in Spiel 4. Und das reicht mir eben dann letztendlich nicht aus. Wenn Joel Embiid fit ist, da ist es übrigens wieder, ja, wenn Joel Embiid fit ist, sind die Philadelphia 76ers der klare Favorit und auch das klar bessere Team an beiden Enden des Feldes und müssten diese Serie jetzt gerade mit entscheiden. Dementsprechend, wie gesagt, bringe ich jetzt hier auch erstmal diese Serie, weil ich mir jetzt gerade schon vorstellen kann, dass die Sixers sich jetzt die letzten beiden Spiele ganz entspannt nochmal holen und dass die Serie dann eben durch ist, wenn wir dann beim nächsten Mal wieder zusammenkommen, beziehungsweise wenn ihr dann wieder reinhört bei hier zwischen, nämlich dann am Samstag. Trotzdem werde ich dann da kurz nochmal mit drüber reden und wenn es in Spiel 7 geht, dann werde ich sowieso nochmal kurz ein bisschen analysieren, was in Spiel 5 und 6 nochmal mit passiert ist. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag noch, generell nochmal eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann am Samstag wieder und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, diese Serie zu hören, wie sie mir Spaß gemacht hat, sie zu produzieren bzw. aufzunehmen. Ist einfach immer wieder cool, einfach so ein bisschen einfach über Basketball zu reden, sich die Spiele anzugucken, sich dann direkt vor den Laptop zu setzen und das Ding einmal mit aufzunehmen. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt gerade bis hierhin zugehört habt. Schreibt mir gerne nochmal bei Instagram oder bei Twitter, wer ihr glaubt, wer sich durchsetzt in dieser Serie. Und vor allem warum und ob natürlich Joel Embiid wirklich fit sein kann, ob die Sixers generell eine Chance haben, den Titel zu gewinnen und so weiter. Schreibt mir einfach alles, was euch einfällt. Ich habe jetzt gerade viel Zeit, ich habe nämlich heute frei, deswegen kommt die Folge jetzt gerade auch wieder ein bisschen früher. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye!
Here it's Swish.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.